Stell dir vor, Jesus geht einen Weg mit dir, der dich völlig verändert. Ein Weg, auf dem äußerlich gar nicht so viel passiert, der vielleicht auch gar nicht so aufregend erscheint, vielleicht noch nicht einmal sonderlich lange andauert, in dessen Verlauf Jesus dir aber eine völlig neue Welt eröffnet. Stell dir vor, du erlebst einen Tag mit Jesus, an dem du abends ganz anders ins Bett gehst, als du morgens aufgewacht bist, obwohl sich deine Umstände überhaupt nicht verändert haben. Tagsüber bist du ratlos und voller Kummer und am Ende des Tages voller Freude. Am Anfang bleibst du traurig stehen und weißt überhaupt nicht mehr weiter, aber am Ende kommt neue Bewegung in dein Leben und du brichst neu auf. Stell dir vor, du hast keinen Blick mehr für Jesus. Du kannst ihn überhaupt nicht mehr sehen in deinem Leben, aber am Ende des Tages erkennst du deinen Herrn. Und deine Hoffnung, die am Boden lag, die sprudelt wieder neu über. Und dein Herz, das nicht mehr glauben konnte, das nicht mehr zu hoffen gewagt hat und ganz verzagt war, das brennt wieder lichterloh für deinen Herrn. Du suchst wieder die Gemeinschaft mit deinen Glaubensgeschwistern, aus der du dich vorher zurückgezogen hast, und dein Mund sprudelt über von dem, was du mit Jesus erlebt hast. Ja, weil du gar nicht davon schweigen kannst und weil du so begeistert davon bist, was er an dir getan hat. Unvorstellbar? Naja, die beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus aus dem erweiterten Jüngerkreis Jesus, von dem wir gerade gehört haben, die haben das genauso erlebt. Sie sind unterwegs in ihr Heimatdorf Emmaus und Jesus schließt sich ihnen an, ohne dass sie ihn erkennen. Und die äußeren Umstände, also die Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass das Grab jetzt leer ist, die bleiben gleich. Aber etwas passiert auf diesem Weg zwischen Jerusalem und Emmaus. Ein innerer Veränderungsprozess, den Jesus in diesen Männern anstößt und bei dem er sie begleitet. Und am Ende des Tages sind diese Männer nicht mehr dieselben. Ist das nicht faszinierend? Also ich meine, zwischen diesem Anfang der Geschichte und dem Ende, da sind ja nur so ein paar Stunden und trotzdem eine ganze Welt. Das Leben der Jünger, das mit dem Tod Jesu am Kreuz so völlig zum Erliegen gekommen ist, das wird lebendig und weit und frei. Obwohl Jesus ja dann, kaum dass sie ihn erkennen, schon wieder vor ihren Augen verschwindet. Er ist weg, doch die Freude in ihren Herzen bleibt und setzt sie sofort in Bewegung. Also sie gehen sofort wieder zurück nach Jerusalem. Das ist eine total spannende Geschichte, in der es ganz viel zu entdecken gibt und in der wir so viel lernen können über Jesus, über das Leben mit ihm, auch über uns selbst. Und ich möchte mir diese Geschichte heute mit euch gemeinsam angucken, vielmehr nur eine ganz kleine Etappe von diesem Weg, den Jesus da mit seinen Jüngern geht. Also erst einmal ist es ja der Weg von Jerusalem nach Emmaus, also diese knapp 10 Kilometer, aber es ist eben auch der Weg, den Jesus mit dem Herzen dieser beiden Männer geht und auf dem er diese Männer eben verändert. Und diesen mini kleinen Wegabschnitt, der mir, als ich diese Geschichte neulich mal gelesen habe, so ins Auge gestochen ist, also eigentlich nur ein Vers, den möchte ich mir mit euch heute zusammen angucken. Also, als ich diese Geschichte noch mal gelesen habe, habe ich schon sehr oft gelesen und bin immer wieder begeistert und entdecke immer wieder Neues. Und diesmal ist mein Blick an Vers 21 hängen geblieben. Da erzählen die Jünger Jesus, den sie ja eben noch nicht als Jesus erkennen, von dem, was so in den letzten Tagen geschehen ist und was ihr Herz bekümmert und so. Ja, und sie sagen, ja, Wir haben auf ihn unsere Hoffnung gesetzt. Wir haben an ihn geglaubt. Ja, und jetzt ist Jesus tot. Er ist am Kreuz gestorben. Und ja, unsere Hoffnung liegt am Boden und so. Und dann bricht es so förmlich aus ihnen heraus, eben in Vers 21, wo sie sagen, und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Und da kommt so ihre ganze Enttäuschung mit raus. Und wir hatten gehofft. Sie haben gehofft. Sie haben an Jesus geglaubt. Und sie hatten klare Vorstellungen, wie ihre Hoffnung sich erfüllen würde. Doch das, was sie jetzt erleben, das ist völlig anders. Das passt nicht in ihr Bild. Und prompt gehen sie davon aus, dass dass sie mit dieser Hoffnung, dass Jesus der Messias sei, der von Gott versprochene Retter, falsch liegen. Das ist ja gar nicht der Fall. Jesus ist ja der Erlöser Israels und der ganzen Welt. Aber sie haben sich das anders vorgestellt. Also sorry, ein Befreier, der am Kreuz stirbt? Ein Retter, der sich selbst nicht helfen kann? Es passt ja irgendwie nicht so, oder? Da haben sie schon ein bisschen was anderes erwartet. Doch ihre Erwartungen werden enttäuscht. Und jetzt ziehen sie ihre ganz eigenen Rückschlüsse daraus und schießen dabei am Ziel vorbei. Und ich kann das so gut verstehen. Ende des letzten Jahres haben wir für einen unserer Söhne etwas von Gott erbeten. Und Gott hat ihm und uns das geschenkt. Und er hat sogar noch besser angetroffen, als wir alle das erwartet haben. Yeah! Voll die Gebetserhörung! Super! Allerdings habe ich erwartet, dass das jetzt mal für mindestens 2-3 Jahre so bleibt, ne? Und dass unser Sohn sich in diesem Bereich die nächsten Jahre erstmal nicht wieder neue Gedanken machen muss. Ja, das ist jetzt aber gar nicht so. Spätestens zum 1.7. braucht er jetzt irgendwie eine neue Perspektive. Das haben wir vor kurzem erfahren. Und was war mein erster Gedanke, als ich das gehört habe? Und ich habe gedacht, das wäre eine Gebetserhörung gewesen. Und mit dieser Reaktion bin ich genau in derselben Spur wie diese beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus damals. Und wir hatten gehofft, er sei der, der Israel erlösen würde. Die Erwartungen dieser beiden Männer wurden enttäuscht. Meine Erwartungen wurden enttäuscht. Aber weder die Männer noch ich haben jetzt gesagt, ach schau mal, da haben wir wohl uns getäuscht in dem, was wir von Jesus erwartet haben. Das fühlt sich jetzt nicht gut an, das tut auch weh, aber gut, jetzt ist die Täuschung weg. Und ich kann mich mit dem befassen, was ist, statt irgendwelche Luftschlösser zu bauen und an meinen überzogenen Erwartungen festzuhalten. Aber was tun wir stattdessen? Wir folgern aus unseren enttäuschten Erwartungen, dass wir uns in unserem Herrn getäuscht haben und sind jetzt enttäuscht von ihm, dann ist Jesus wohl doch nicht der Erlöser. Oder in meinem Fall, dann hört er doch nicht meine Gebete. Das ist das Problem mit unseren Erwartungen. Wobei es ja nicht per se schlecht ist, etwas zu erwarten. Also na, wenn wir jetzt so gar nichts erwarten würden, dann würden wir auch nicht in Bewegung kommen. Also ich schätze mal, niemand von uns wäre jetzt heute hierher gekommen, wenn wir nicht erwartet hätten, dass hier ein Gottesdienst stattfindet. Die wenigsten Menschen würden sich auch aufmachen und etwas Neues lernen, sich auf neue Herausforderungen einlassen oder Probleme in ihrem Leben angehen, wenn sie nicht erwarten würden, dass sie davon einen Gewinn haben. Ja, dass also sie einen gewissen Mehrwert für ihr Leben haben. Also Erwartungen sind schon so ein Motor, die uns in Bewegung setzen. Und es gibt ja auch Dinge, die können wir wirklich ganz zu Recht erwarten. Dass wir irgendwann sterben werden, zum Beispiel. Ja, aber es gibt auch andere Erwartungen, die wir ganz zu Recht pflegen. Es gibt allerdings auch überzogene Erwartungen, falsche Erwartungen. In menschlichen Beziehungen. Ja, dass ich zum Beispiel erwarte, dass mein Ehepartner oder meine Eltern oder unsere Kinder oder Freunde ein Loch in meinem Herzen stopfen. Dass sie mir geben, was nur Gott mir geben kann und will. Oder auch in der Beziehung zu Gott, dass ich zum Beispiel die Erwartung habe, die gar nicht in dem begründet ist, was Gott mir verheißt und zuspricht, sondern in dem, was ich mir von ihm wünsche. Ja, und wenn ich es nicht bekomme, dann bin ich enttäuscht. Ja, also nee, wenn Gott mich so hängen lässt, also dann ist ja irgendwie klar, dass ich ihm nicht vertrauen kann, oder? Unsere Erwartungen können falsch und überzogen sein, weil sie sich eben nicht auf die Realität stützen, sondern auf unser Wunschdenken. Und unsere Erwartungen, die können uns auch blind machen für Jesus, für seine Macht, für das, was er in dieser Welt und in unserem Leben tun will und die Möglichkeiten, die er uns mit sich selbst schenkt. Weil wir so fixiert auf unsere Vorstellungen sind, so überzeugt, dass es eben nur auf diese eine Weise laufen kann, dass wir keinen Blick mehr für irgendwas anderes haben. Und so geht es den Jüngern hier. Jesus begleitet sie auf ihrem Weg, aber sie erkennen ihn nicht. Es ist, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie starren nur auf ihre enttäuschten Erwartungen und ordnen jetzt alles, was passiert, von dem her ein. Ja, also sie sind blind für ihren Herrn, für die größere Perspektive. Und alles, was jetzt geschieht, scheint ihnen dauernd zu bestätigen, dass sie sich in Jesus getäuscht haben. Und wie sehr sie in ihrer Sicht der Dinge gefangen sind, das wird im weiteren Verlauf des Gesprächs deutlich. Also die Jünger sagen jetzt, und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Also, damit sagen sie, hier wird ganz klar, wie aussichtslos unsere Situation ist. Also, es ist schon der dritte Tag, seitdem Jesus gestorben ist. Also spätestens jetzt ist klar, er war nicht irgendwie nur scheintot. Er ist jetzt nicht fälschlicherweise für tot erklärt worden oder so, sondern er ist wirklich total mausetot. Und jetzt ist ja klar, dass wir mit Jesus auch mal unsere Hoffnung begraben müssen. Und dann geht's weiter. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Die Jünger sind total fertig, weil Jesus gestorben ist. Und ihre Hoffnung liegt am Boden. Und jetzt kommen diese Frauen und sagen, das Grab ist leer. Und die Engel haben uns gesagt, Jesus ist auferstanden und lebt. Und dann gehen auch noch einige Männer aus dem Jüngerkreis hin, um sich selbst zu überzeugen. Und die bestätigen, ja, die Frauen spinnen nicht rum. Das Grab ist wirklich leer. Und was tun unsere beiden Männer daraufhin? Fangen sie an zu jubeln? Sagen sie, ja, dann stimmt es also doch? Nein, sie sagen, auch das noch. Also, ne, sie kennen das Alte Testament, sie kennen die 5 Bücher Mose, die Propheten. Sie kennen die Worte, mit denen der Messias angekündigt worden ist. Sie haben mehr als einmal gehört, dass er der Gesalbte ist, der von Gott Gesandte, dass er beauftragt ist, die Menschheit zu erlösen. Ihnen sind ganz bestimmt auch einige der Prophetenworte vertraut, in denen immer wieder gesagt worden ist, dass der Gesandte Gottes leiden und sterben wird, aber dass das eben nicht das Ende ist. Und Jesus selbst hatte es ihnen auch gesagt. Gut, manches haben sie einfach noch nicht kapiert, ja. Aber dass jetzt, als sie die Schilderung der Frauen hören, es nicht Klick in ihnen macht, ja, dass sie nicht sagen, ah, jetzt verstehen wir, was wir so oft gehört haben. Jetzt fügt sich alles zusammen und macht Sinn. Der Tod ist gar nicht das Ende. Unser Herr erlöst uns wirklich. Nicht so, wie wir es gedacht haben, aber er tut es. Wow! Und jetzt raffen wir auch, was Jesus gemeint hat, da bei dem Streit mit den führenden Männern, hier diesen religiösen Führern, da bei seinem Streit im Tempel. Da hat er zu ihnen gesagt, reißt diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wir dachten ja, er spricht von dem Gebäude. Nee, aber jetzt verstehen wir, er hat von sich selbst gesprochen. Ja, wie genial ist das denn? Mal so hätten sie reagieren können, ne? Tun sie aber nicht. Weil sie blind sind für diese Dinge, immer noch. Und sogar die umwerfende Nachricht von der Auferstehung Jesu an diesem Tag ist für die Männer keine Freudenbotschaft, sondern eine weitere Katastrophe, die ihnen wieder bestätigt, wie furchtbar das alles jetzt ist. Merkt ihr, wie unsere Erwartungen uns den Blick auf Jesus versperren können? Wie sie uns blind machen können für die Wirklichkeit des Lebens? Nochmal, Erwartungen per se sind nicht schlecht und ja auch nicht in jedem Fall falsch oder so. Aber es werden eben nicht alle unsere Erwartungen erfüllt. Und wenn wir falsche oder überzogene Erwartungen haben, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Und deshalb ist es gut, wenn wir immer mal wieder überprüfen, ob unsere Erwartungen angemessen sind, ob sie zu dem Leben, das wir führen, passen und ob sie zu der Person, von der wir dieses erwarten, passen. Ob diese Person uns das überhaupt zugesagt hat und ob sie diese Erwartung überhaupt erfüllen kann oder will. Oder ob unsere Erwartungen Wunschfantasien sind in unserem Inneren, die weder mit der Realität unseres Lebens noch mit dem, von dem wir es erwarten, etwas zu tun haben. Ich meine, wünschen kann ich mir ja alles, ne? Von meinem Ehepartner zum Beispiel. Ich kann mir alles Mögliche wünschen. Wenn ich jetzt aber erwarte, dass er mir jeden dieser Wünsche von den Augen abliest und dann auch noch erfüllt, dann werde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit enttäuscht. Und so kann ich mir auch wünschen, dass Jesus mir mein Leben leicht macht. Einige Ehepartner atmen gerade erleichtert auf. Okay, ne? Aber so geht's ja auch, kann es mir auch in Bezug auf Jesus gehen. Ich kann mir wünschen, dass er mir mein Leben leicht macht und alle Unannehmlichkeiten von mir fernhält. Klar kann ich mir das von ihm wünschen. Wenn ich dann aber in die Bibel schaue, wie er sich mir vorstellt und was Jesus über Nachfolge sagt, dann kann ich das nicht erwarten. Oder wenn ich es denn erwarte, werde ich auf jeden Fall enttäuscht werden, früher oder später. Das fühlt sich doof an. Aber das ist kein Drama, sondern es ist eine Chance, weil wo Täuschung weggeht, ist Raum für die Wahrheit. Und Jesus Christus ist die Wahrheit in Person. Er täuscht uns nicht über sich selbst und er will, dass wir selbst uns auch nicht täuschen. Weil er ist der Herr, der uns freisetzen und uns volles Leben schenken will. Aber manchmal sind wir so fixiert auf unsere Erwartungen, dass wir überhaupt nicht offen dafür sind. Und dann ist es doch gut, wenn wir mal enttäuscht werden. Und vor allem ist es auch gut, wenn wir lernen, konstruktiv mit unseren Enttäuschungen umzugehen. Und dabei will Jesus uns helfen. Und ich finde das total spannend, hier in dieser Geschichte zu sehen, wie Jesus jetzt mit den beiden zutiefst enttäuschten Männern umgeht und wie er ihnen zu einer neuen Sicht verhilft. Weil hier sehen wir so viel von Jesu Art. Die Männer sind also jetzt unterwegs nach Emmaus in ihr Heimatdorf und sie unterhalten sich dabei natürlich über die zurückliegenden Tage, wie es ihnen damit geht und so. Und dann irgendwann schließt Jesus sich diesen Männern an. Und das tut er nicht, weil er zufällig auch in diese Richtung gehen will oder weil er in Emmaus was zu erledigen hat. Jesus hat keinen Termin. Er wird übrigens auch nirgendwo erwartet, weil er ist ja gestorben. Ja? Also er schließt sich den Jüngern nicht an, weil es gerade so praktisch ist und sich einfach mal so anbietet, sondern weil er den Jüngern begegnen und weil er sie begleiten will. Er ist ihnen nachgegangen, um sie zu treffen und ihren Weg mit ihnen zu gehen. Manchmal, wenn wir von Gott enttäuscht sind, dann kommen wir vielleicht zu dem Schluss, er hätte uns irgendwie vergessen, irgendwie allein gelassen, in Stich gelassen oder so. Und jetzt sind wir ganz allein unterwegs. Und alles müssen wir wieder alleine machen. Und keiner kümmert sich um uns und Gott schon gar nicht. Aber hier sehen wir, Jesus ist an der Seite seiner Leute. Und er geht mit ihnen auf ihrem Weg. Aber es kann natürlich sein, dass wir genauso vernagelt sind wie die beiden Männer da, und Jesus einfach nicht sehen, oder? Und Jesus geht jetzt auf die Männer ein. Er interessiert sich für sie. Er fragt nach, was sie beschäftigt. Ja, was ist jetzt geschehen? Fragt er ja nicht, weil er es nicht weiß, ne? War ja dabei. Sondern er fragt das, um den Männern Raum zu geben, das mal rauszulassen und zu erzählen. Und Jesus schaut sie an und er hört ihnen zu. Und er fühlt mit ihnen. Er gibt ihnen Zeit, von ihren Erleben, von ihren Erwartungen, von ihren Enttäuschungen zu erzählen. Worte für das Unaussprechliche zu finden, dass sich da wie so eine dunkle Wolke auf ihr Leben legt. Und das ist wichtig, weil noch sind die Männer ja von diesen Ereignissen ganz in den Bann gezogen, gefangen in ihrem Schmerz. Sie können jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Sie können in ihr Heimatdorf zurücklaufen. Aber das wird ihnen nicht helfen, zur Tagesordnung einfach überzugehen. Dafür sitzt die Enttäuschung ja viel zu tief. Sie können die Enttäuschung aber jetzt auch nicht ohne fremde Hilfe, also ohne Hilfe von außen, irgendwie verarbeiten. Ich meine, sie reden zwar miteinander, aber sie können sich einander ja nicht helfen, weil sie ja beide gleichermaßen in diesem Schmerz gefangen sind. Und solange da nicht irgendwas von außen, irgendeine Hilfe von außen kommt, ist die Gefahr groß, dass sie sich gegenseitig immer tiefer in diesen Sumpf da hineinziehen und sich förmlich in ihrem Schmerz versenken und irgendwann wollen oder können sie gar nicht mehr aus ihrem Loch raus. Und jetzt fragt aber Jesus die beiden Männer. Und sie nutzen diese Chance und kotzen das alles vor Jesus aus. Ja, also sie schütten ihm ihr Herz aus. Klingt vielleicht ein bisschen netter, ne? Also, sie geben ihre Enttäuschung zu. Und sie zeigen ihre Gefühle offen. Und damit machen sie sich verletzlich. Und das kann ganz schön beängstigend sein. Und das ist ja auch nicht ganz unriskant. Aber es macht eben auch Veränderung möglich. Jesus nutzt unsere Schwachheit nicht aus, sondern er ist voller Gnade für uns. Er kann unsere Schwachheit verstehen und er leidet mit uns. So heißt es im Hebräerbrief. Jesus geht wirklich in rechter Weise mit unserer Schwachheit um. Vor ihm brauchst du dich nicht zu fürchten. Du kannst dich ihm ganz offen zeigen und du darfst dich ihm wirklich ganz offen zumuten mit allem, was in deinem Herzen ist. Er hält das aus. Du kannst dich ihm offen zeigen und du darfst erwarten, dass er dir in deiner Schwachheit und in deinem Schmerz begegnet. Und ich hoffe, dass du bereit dazu bist, das ihm so offen hinzuhalten. Jesus macht seine Jünger nicht fertig, weil es ihnen geht, wie es ihnen nun mal geht. Er fordert sie jetzt nicht auf, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Ja? Er bestätigt sie aber auch nicht in ihrer schrägen Sichtweise. Ja, das ist ja oft, wo wir manchmal so ins andere Extrem umschlagen, dass wir meinen, oh, jetzt dürfen wir jemanden jetzt irgendwie, aber jetzt auch nicht so Schwieriges noch zumuten, der ist sowieso schon so fertig, dann machen wir jetzt nur noch Gucci Gucci und sagen, du hast ja in allem recht. Das macht Jesus hier auch nicht. Ja, er benennt das eigentliche Problem. Also er sagt ja hier zu ihnen daraufhin, also die Jünger erzählen das, und da sagt Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und damit sagt er, Leute, es fühlt sich für euch so an, aber bitte lasst euch sagen, hier läuft mal gar nichts, aber wirklich überhaupt nichts aus dem Ruder. Das, was jetzt passiert, ist genau das, was mein Vater von langer Hand geplant hat und was er übrigens auch durch die Propheten schon angekündigt hat. Nur ihr versteht das jetzt nicht. Ihr zieht die falschen Schlüsse, weil ihr von euren Erwartungen, eurem Erleben ausgeht und die Ereignisse daran messt. Aber wisst ihr, ihr müsst das umgedreht machen. Schaut doch hin, was Gott angekündigt und verheißen hat. Schaut auf sein Wort und dann guckt, ob eure Erwartungen wirklich angemessen sind. Wenn nicht, lasst sie los. Weil je mehr ich auf mich und meine Erwartung fixiert bin, desto enger und verzerrter wird mein Blick auf Jesus und desto schwerer fällt es mir auch, meinem Herrn zu glauben und ihm zu vertrauen. Deswegen, das ist so wichtig, dass wir wirklich unsere Erwartung auch an Gottes Wort prüfen, ob sie wirklich angemessen sind. Ich habe schon so oft von Christen gehört, weißt du, da war ich total enttäuscht von Gott und Gott hat mich da hängen lassen und ich bin sauer auf ihn. Und wirklich, wenn ich dann näher nachfrage, was hast du denn erwartet, dann kommt wirklich raus, sie sind sauer, weil Gott ein Versprechen nicht erfüllt hat, das er ihnen nie gegeben hat. Also das ist schräg und da müssen wir wirklich hingucken. Und Jesus macht das jetzt mit den Jüngern und ich finde das so super, weil er lenkt ihren Blick jetzt weg von ihrer Enttäuschung, weg von ihren Erwartungen, hin zu dem, was Gott sagt. Während sie weitergehen, lädt er sie ein, jetzt nicht auf ein Coffee to go, sondern auf so eine Bibelsession to go, CLP unterwegs oder so, ja? Also, er erklärt ihnen jetzt sämtliche Bibelstellen aus dem Alten Testament, die sich auf ihn beziehen. Und da gibt es wirklich eine Menge. Und er führt die Männer tiefer in das Verständnis von Gottes Wort hinein. Und er verbindet das, was sie gerade erleben, mit dem, was über ihn verheißen ist. Und damit weitet er den Blick seiner Jünger. Weil solange sie auf ihre enttäuschten Erwartungen starren, sind sie blind für die Realität. Sie sind blind für die Zukunft, die ja schon mit ihnen geht, schon neben ihnen herläuft. Aber jetzt eben kommen sie im Verlaufe dieses Weges langsam weg von ihrer verkürzten Sichtweise und fangen an, ihren Blick für die geistliche Dimension des Ganzen zu öffnen, einen Blick für diese größere Perspektive zu entwickeln. Und das ist immens wichtig, auch für uns heute. Und dann, als Jesus den Jüngern abends das Brot bricht, wie er es schon viele, viele Male vorher getan hat, da erkennen sie endlich ihren Herrn. Also da haben sie den vollen Durchblick. Und im selben Moment landet die Osterfreude in ihren Herzen. Als der Auferstandene begegnet Jesus seinen Jüngern anders als vorher, aber er lebt und er ist da und er handelt. Und wisst ihr, was ich jetzt total cool finde? Also, sie sind vorher total fertig, weil Jesus weg ist. Jetzt, als sie ihn erkennen, verschwindet er sofort wieder vor ihren Augen. Also, er ist wieder weg, aber das mindert ihre Freude überhaupt nicht. Jetzt sind sie gar nicht fertig, sondern jetzt sind sie total begeistert. Und sie machen sich sofort auf nach Jerusalem, wieder hin zu den anderen Jüngern, um ihnen davon zu erzählen. Und hier zeigt sich, dass sich in ihrem Leben und in ihren Herzen etwas grundlegend verändert hat. Und mich berührt dieser Weg, den Jesus an diesem Tag mit seinen Freunden geht, total. Diesen Weg, den er da zurückgelegt hat, von Jerusalem nach Emmaus, knapp 10 Kilometer. Aber das ist eben auch der Weg von der Verzweiflung zur Freude, von der blinden Enge in die befreiende Wahrheit, vom fassungslosen Unverständnis zur total beglückenden Erkenntnis, von der leblosen Erstarrung zum übersprudelnden Leben. Es ist der Weg Jesu. Es ist der Weg der Heilung, den er mit seinen Jüngern geht, der Weg der Heilung und der Befreiung auch von den falschen Erwartungen. Und das ist der Weg, den er auch mit jedem von uns gehen will. Was mich angeht, so will ich mich gern darauf einlassen, immer wieder neu. Und ihr auch, oder? Schätze ich mal so, hoffe ich. Amen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, danke, dass du bist, der du bist. Danke, dass du der Herr bist, der uns niemals im Stich lässt. Danke, dass du der bist, der erfahrbar ist, der nahbar ist, der, ja, mit dem wir leben dürfen. Und auch wenn wir dich nicht so leibhaftig vor uns sehen, dürfen wir doch ganz eng mit dir zusammen leben. Danke, Herr, dass... dass du uns das so zusprichst. Und danke für deine Geduld mit uns. Und danke, dass du den Weg der Heilung und der Befreiung mit uns gehst, der ja vielleicht sehr viel länger dauert als 2 Stunden. Ja, wahrscheinlich sehr viel länger dauert als 2 Stunden. Aber danke für deine Geduld. Danke, dass du uns nachgehst, dass du damals deinen Jüngern nachgegangen bist und dass du es heute immer noch tust. Mit derselben Liebe, mit derselben Gnade, mit demselben Verständnis für uns. Danke aber, Herr, dass wir nicht fixiert sein müssen auf uns selbst, auf unsere Erwartungen, unsere Enttäuschungen, unsere Hoffnungen, unsere Träume, unsere Möglichkeiten, unsere Unmöglichkeiten, weil du bist der Herr, der alles kann, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Danke, dass wir aus deiner Fülle leben dürfen. Und bitte bewahre uns davor, dass wir uns selbst davon abschneiden, indem wir aus eigener Kraft agieren und denken, wir müssten mit allem fertig werden. Ja, und ich bitte dich, dass du in uns Hunger wächst und den Hunger erhältst nach deinem Wort, dass wir uns von deinem Wort prägen und verändern lassen, dass wir wirklich gucken, was sagst du zu, was nicht, dass wir uns, unsere Erwartungen wirklich an dir und deinem Wort messen, dass wir... ja, so mit dir leben, dass wir dir die Ehre geben, dass wir uns dir anvertrauen in allem. Herr, danke, dass du siehst, auf welchen Wegen wir unterwegs sind. Und wenn wir irgendwo in eine Sackgasse gerannt sind, auf einen Weg unterwegs sind, der uns von dir wegführt, dann führ du uns zurück auf den Weg, der zum Leben führt. Danke, Herr, dass wir ja, einfach mit dir unterwegs sein dürfen. Und lass dieses Wunder wirklich tief in unseren Herzen einsinken, dass wir uns nicht mit zu wenig zufrieden geben, sondern dass wir uns ausstrecken nach dir, unserem Ziel, unserem Halt, unserer Hoffnung, unserer Zukunft für immer. Danke, Herr, für deine Liebe, deine Größe, deine Macht und Majestät. Danke, Herr, dass du dich mit uns abgibst, und danke, dass du ja, dich nicht nur so mit uns abgibst, sondern dass du wirklich gern mit uns unterwegs bist, und wir wollen deine Hand ergreifen und mit dir durchs Leben gehen und schon hier und jetzt in der Fülle leben, die du uns verheißt. Amen.